Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag und zu Gast ist Sebastian Puschner, stellvertretender Chefredakteur bei der Wochenzeitung Der Freitag und dort auch Ressortleiter Politik. Willkommen im Studio.
Hallo, ich freue mich hier zu sein. Guten Tag.
Ja, wir sortieren auch heute wieder die Themen der Woche und dieses Wochenendes. Das ist ja manchmal so ganz klar samstags, dass man sagt, das Thema der Woche war XY. Ich habe so einen Moment überlegt heute und habe dann gedacht, okay, es bleibt das Thema, was es auch eigentlich der letzten zwei Wochen war. Eigentlich sind es die Waffenlieferungen an die Ukraine, oder?
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Die Situation in Mariupol jetzt heute beschäftigt uns wieder natürlich total. Für mich selbst ist, darüber werden wir, glaube ich, auch heute noch mal drüber sprechen, schon auch die Lage der Linkspartei in Deutschland von ziemlich aufsehenerregender Dimension, würde ich sagen.
Als Redakteur des Freitags liegt das fast so ein bisschen auf der Hand. Ja, da reden wir auf jeden Fall auch noch drüber. Dann FDP-Parteitag steht an heute. Christian Lindner wird gleich sprechen, jetzt eigentlich. Und dann natürlich ein Thema, die bevorstehende Schicksalswahl morgen in Frankreich. Gleich aber erstmal ein paar Gedanken zum gesellschaftspolitisch vielleicht nicht ganz unwichtigen Thema, dem Digitalgesetz. Und wir schauen auf das neue Digitalgesetz, auf das sich die EU jetzt endgültig geeinigt hat. Die Superlative in den Äußerungen der PolitikerInnen überschlagen sich geradezu. Neue Ära der Tech-Regulierung. Gamechanger in der Regulierung der digitalen Märkte. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht von einer historischen Einigung. Kurz, was so drin sein soll. Ein fairer Wettbewerb der Konzerne untereinander soll garantiert werden. Besserer Datenschutz für die Nutzer. Und ganz große Headline natürlich auch Kriegspropaganda, Lügen, Hass, Hetze im Netz. Soll es bald weniger geben? Das klingt für mich nach einem Gesetz unter der Headline: Wie wünsche ich mir meine Welt?
Ja,
Ihre Gedanken dazu.
Mein Lieblingszitat ist, dass die Zeit von too big to care jetzt vorbei sei. Also sprich, die vor allem großen Plattformbetreiber mit mehr als 45 Millionen Nutzern, ne, Apple, Google, Facebook, Amazon, all die großen Tech-Konzerne, die müssen sich jetzt wirklich darum kümmern, was auf ihren Plattformen geschieht. Und ja, also Sven Giegold ist ja zum Beispiel so einer, der auch voll des Lobes war, lang für die Grünen im EU-Parlament, jetzt Staatssekretär bei Robert Habeck hier im Wirtschaftsministerium, der ist ähnlich optimistisch, aber wenn man dann hört, was zum Beispiel Patrick Breyer sagt, der sitzt da für die ja immer noch existente Piratenpartei im Europaparlament, dann klingt das schon ein bisschen anders. Also der sagt, Industrien und Regierungsinteressen haben sich am Ende leider gegen die digitalen Bürgerrechte durchgesetzt. Und ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, von wo aus man das anguckt. Jetzt Piratenparteipolitiker, der ist eher aus auf ein Recht auf anonyme Internetnutzung, auf Verschlüsselung, auf ein Recht davon, verschont zu bleiben, getrackt zu werden, überwacht zu werden. Und davon, so weitgehend, ist dieses Paket ja wohl dann doch nicht.
Lange geredet wurde, über Hass und Hetze im Netz, das tun wir auch hier in Deutschland schon ewig. Und da war eben immer die Frage, wie das Ganze kontrolliert werden kann. Deswegen ist es natürlich erstmal wichtig, dass so ein Gesetz überhaupt kommt mit solchem Inhalt. Das ist ja grundsätzlich schon mal gut, kann man sagen, oder? Die Frage ist aber, wie wird es möglich sein, das zu kontrollieren? Wahrscheinlich können wir beide das auch nicht so wirklich jetzt hier endgültig.
Nee, ich glaube, es sind ganz viele Expertinnen und Experten, auch aus der Zivilgesellschaft und so weiter, gerade noch total emsig dabei, überhaupt mal anzugucken, was da jetzt alles denn drinsteht. Denn man darf auch nicht vergessen, die großen Tech-Konzerne haben massiv ihre Gelder für Lobbying in den letzten Monaten und im letzten Jahr erhöht, intensiviert, um Einfluss zu nehmen auf diesen Gesetzgebungsprozess. Und oft kommt es ja dann auf so die letzten Formulierungen an, wenn man dann entscheidet, was das jetzt wirklich bringt. Ich meine, es soll einen Beschwerdemechanismus geben, der dann wirklich nachvollziehbar funktioniert, wo ich sagen kann, hey, hier, ich wurde jetzt mit Hass oder Hetze konfrontiert, macht was, löscht das und so. Die Konzerne brauchen sicherlich noch sehr viel mehr oder müssen noch sehr viel mehr Personal bestellen, um das gewährleisten zu können. Aber am Ende geht es dann darum, ob eben die EU oder ob die Mitgliedstaaten, ob der Staat tatsächlich kontrolliert, inwieweit das umgesetzt wird. Und das wird dann letztendlich, glaube ich, so die Probe aufs Exempel, weil das ist ja ein mitunter doch auch immer noch ungleiches Kräfteverhältnis zwischen einer EU, die jetzt auch selbst wohl schon ganz viel IT-Personal sucht, um das auch überwachen zu können, und den Konzernen, die eine unglaubliche Marktmacht haben.
Ja, es ist so ein bisschen so David gegen Goliath, oder? Die kleine EU und die großen Global Player.
Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar ein bisschen spannender noch ist, zu gucken, was denn in den USA passiert. Das heißt jetzt, das ist so ein Goldstandard, der wird jetzt in aller Welt Verbreitung und Kopie finden oder zumindest, sag ich mal, in der westlichen Hemisphäre in den USA. Aber die USA haben ja im Umgang mit so einer krassen Marktmacht, wie sie zum Beispiel Amazon hat, eine Geschichte, die durchaus interessant ist. Also die haben nicht davor zurückgeschreckt, ein Unternehmen wie Standard Oil oder so wirklich zu zerschlagen. Und ich weiß, es wird in den USA schon mit steigender Virulenz auch darüber diskutiert, wie man denn mit der Marktmacht dieser Digitalkonzerne umgeht. Und ich finde es schon spannend, es erscheint vielleicht ein bisschen weit weg und unvorstellbar, aber vielleicht ist ja der US-Präsident, vielleicht ist ja Joe Biden dann tatsächlich doch nochmal in dieser Legislatur irgendwann so unterwegs, als dass er das angeht und sagt so, ihr dominiert diesen Markt so sehr, das ist kein Wettbewerb mehr, wir zerschlagen euch jetzt. Das wäre dann wirklich ein Höhepunkt in dieser ganzen Geschichte, den wir uns heute vielleicht noch gar nicht so vorstellen können.
Aber das Digitalgesetz vielleicht auf jeden Fall ein wichtiges Signal?
Ich finde auf jeden Fall, weil wenn ich es richtig wahrnehme, dann war Ende 2020, glaube ich, so der Startschuss und es gab immer auch Zweifel, ob das denn wirklich so kommt und dass jetzt dieser riesige Apparat und dieses riesige Konglomerat auch an nationalen Interessen und EU-Bürokratie tatsächlich auf etwas geeinigt hat und das angeht, das sich vornimmt, sich daran messen lässt, das ist jetzt erstmal schon auch beeindruckend und eine gute Nachricht.
Keine Sendung ohne den obligatorischen Blick in die Ukraine. Dazu ist jetzt neben meinem Gast, dem Politikwissenschaftler Sebastian Puschner, mein Kollege Frederik Rother zugeschaltet, der die Lage dort für uns beobachtet. Herr Rother, die russische Seite meldet militärische Erfolge. Was ist von dort zu hören?
Ja, ich habe mal in das Morgenbriefing, so heißt es, vom russischen Verteidigungsministerium geschaut und dort listet man eben militärische Erfolge auf, die man erreicht haben will. Es sind viele Zahlen, technische Details, militärische Bezeichnungen, eine kleine Auswahl. Man habe in der Nacht Präzisionsraketen abgeschossen und 11 militärische Objekte vernichtet, 66 Luftschläge ausgeführt und in der Region Kharkiv 3 Hubschrauber abgeschossen sowie einen Kampfjet. Überprüfbar ist das nicht. Aber die russische Seite ist natürlich gewillt, die eigenen Operationen, die eigenen Angriffe als Erfolge darzustellen.
Das ist aber natürlich auch im Interesse der Ukraine, muss man ehrlicherweise sagen. Also die Erfolge darzustellen, was vermeldet die denn?
Ja, die stellt eigene Erfolge dar. Der ukrainische Generalstab zum Beispiel kommuniziert sehr regelmäßig in den Regionen Luhansk und Donetsk, das ist der Fokus der aktuellen Kämpfe, habe man zum Beispiel 8 russische Angriffe zurückgeschlagen, heißt es im aktuellen ukrainischen Briefing. 9 Panzer seien zerstört worden, auch Artilleriesysteme und Fahrzeuge. Der Generalstab meldet auch heftige Kämpfe rund um die Stadt Kharkiv, um Severodonetsk und um viele andere kleine Orte oder Kleinstädte in den ostukrainischen Gebieten Luhansk und Donetsk. Und Sie sehen, beide Seiten kommunizieren täglich über die Fortschritte des Krieges sehr technisch, sehr detailliert, um eben die eigenen Ziele auch zu unterstützen. Also Russland versucht das als Operation darzustellen, die nur militärische Ziele in den Blick nimmt. Die Ukraine betont den eigenen Widerstand und diese Angaben sind alle auch nicht überprüfbar. Was wir dennoch wissen, der Fokus der Kämpfe ist in der Ostukraine. Es gibt eine ca. 400 Kilometer lange Frontlinie und die russischen Truppen, belegt durch zahlreiche offizielle Aussagen aus Moskau, versuchen eben die Regionen Luhansk und Donetsk komplett einzunehmen. Bisher eher punktuelle Erfolge, noch keine wirklich großen russischen Geländegewinne.
Wie sieht das in Mariupol aus?
Ja, unverändert muss man sagen, die Stadt ist zu großen Teilen von russischen Truppen eingenommen. Das gilt soweit als gesichert. Aber im Stahlwerk, wie eben schon in den letzten Tagen, harren immer noch etwa 2000 ukrainische Soldaten und geschätzt einige hundert Zivilisten aus. Russland behauptet ja, man habe die Stadt unter Kontrolle, man habe sie befreit, so die eigene Diktion. Das Stahlwerk habe man abgeriegelt. Die Ukraine widerspricht. Ein Präsidentenberater sagte jetzt heute Vormittag, russische Angriffe auf das Stahlwerk gingen weiter. Und es wurde auch ein Video verbreitet vom Azov-Regiment, das in Mariupol kämpft. Es soll zeigen, wie die Zivilisten unter dem Stahlwerk leben. Da sieht man dann Frauen und Kinder in einem engen Raum, hört sie sagen, dass ihnen Wasser und Lebensmittel bald ausgehen, dass sie auf eine Evakuierung hoffen. Einige sagen, sie seien schon wochenlang in diesem Keller. Das ist bisher nicht verifiziert, aber sollte es authentisch sein, zeigt es nochmal die dramatischen Zustände der Menschen vor Ort.
Es gibt Meldungen, dass es Evakuierungen heute wieder geben soll. Wird das funktionieren oder ist absehbar, dass es funktionieren wird?
Das wissen wir erst in den kommenden Stunden. Die Meldungen haben sich verdichtet, dass es diese Evakuierungen geben soll. Also es ist nicht nur eine Ankündigung bisher. Aber wir wissen erst in den kommenden Stunden oder am Abend, wie gut das geklappt hat. Man braucht ja belastbare Absprachen beider Kriegsparteien, dass die Korridore eben nicht beschossen werden oder nicht gefährdet sind. Aber wenn man die Rettungsversuche in den letzten Tagen und Wochen als Grundlage ranzieht, stehen die Chancen nicht so gut. Erfahrungsgemäß kommen mit den Fluchtkorridoren keine oder nur wenige, vielleicht hunderte Menschen aus der Stadt. Lage ist also weiterhin dramatisch für die rund 100.000 Zivilisten.
Ja, Frederik Rother bis hierhin erstmal vielen Dank. Sebastian Puschner ist bei mir vom Freitag. Und weil die Lage eben so ist, wie sie ist, gehen auch mittlerweile viele davon aus, dass dieser Krieg wirklich nur militärisch gelöst werden kann. Und die ganze Woche, wir haben es vorhin angesprochen, wird weiter über das große Thema Waffenlieferungen diskutiert. Nicht einfach nur Waffenlieferungen, sondern wir reden von schweren Waffen, Kampfpanzern, Artilleriegeschützen etc. Bundeskanzler Olaf Scholz, schwer in der Kritik, weil nach wie vor so sehr zurückhaltend. Verstehen Sie seine Zögerlichkeit?
Ich verstehe seine Zögerlichkeit. Er hat dann gerade ein großes Interview gegeben im Spiegel, gesagt, ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem Dritten Weltkrieg führt. Es darf keinen Atomkrieg geben. Und das ist natürlich der Unterschied zu allen ähnlichen Situationen, die wir vielleicht in der Geschichte erlebt haben, dass dieses nukleare Eskalationsrisiko einfach auf dem Tisch liegt. Und ich glaube, dass er mit gutem Grund das im Sinn hat und deswegen so agiert, wie er agiert. Und mich erstaunt eher, mit welch leichter Zunge so manchen Forderungen von, Forderungen sozusagen formuliert werden, die denen eine Gefahr innewohnt, die das Grauen, was wir jetzt sehen, was wir jetzt verfolgen müssen, noch ein Vielfaches übersteigt. Also ich bin gespannt, wie sich das auch innerhalb der SPD entwickeln wird. Auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Positionierungen. Ich meine aber wahrzunehmen, dass doch die Zahl derer, die sagt Vorsicht, Vorsicht, jetzt einfach voll noch immer mehr Kriegspartei dort zu werden, ist gefährlich, dass die doch gar nicht so klein ist, wie man das manchmal vielleicht meint, wenn man medial diese Sache betrachtet.
Das ist sie, glaube ich, auch nicht. Ich weiß nicht, ob Sie gestern Abend den Militärhistoriker Neitzel gesehen haben in den Tagesthemen, der auch darauf angesprochen hat, dass die Zögerlichkeit bei der SPD tatsächlich wegen der gespaltenen Partei in sicherheitspolitischen Fragen zu erklären sei. Der aber im Gegensatz zu Ihnen, ich meine klar, von der Historie ist das auch so ein bisschen klar, woher er kommt, aber der sagt, er hält das schlichtweg für Quatsch, diese ganze Argumentation, weil wo ist der Unterschied, wenn Länder wie die Niederlande oder Slowenien jetzt Waffen liefern, Deutschland versorgt dann wiederum Slowenien, die Wahrnehmung von der russischen Seite her, dass alle NATO-Staaten oder die NATO-Staaten, die sich gegenseitig unterstützen, an diesem Krieg beteiligt sind, die Ukraine unterstützen, ist die gleiche. Ich neige dazu, ihm zu folgen.
Ja, ich meine, Herr Neitzel hat ja eine entsprechende Geschichte oder trägt ja entsprechende Forderungen, die sozusagen zu einer erhöhten Militarisierung, Verteidigungsbereitschaft und so weiter, die darauf eben aus sind. Darum überrascht mich das natürlich nicht, dass er das sagt. Im Moment ist das Modell ja das, wie ein Autor bei uns in der aktuellen Ausgabe hat's verglichen mit wie einer Art vom Altkleiderhandel. Ja? Man gibt alte NVA-Bestände oder man hat die einst an Länder gegeben wie Schweden, Griechenland, dann sind sie irgendwann von dort nach Tschechien gegangen, jetzt gehen sie in die Ukraine, können von ukrainischen Soldaten, Soldatinnen auch eben bedient werden, weil sie teilweise oder vor allem aus sowjetischer Produktion kommen und die Bestände werden dann eben entsprechend wieder aufgefüllt. Jetzt kommt dazu dieser Tüchtigungsfonds von Scholz, wo direkt bei der Industrie bestellt werden kann. Naja, also bis jetzt wird ja von russischer Seite diese Gemengelage wohl noch nicht als der endgültige Eintritt beispielsweise Deutschlands in den Krieg gewertet. Aber das ist natürlich genau dieser schmale Grat, auf dem auch der deutsche Bundeskanzler weiter wandelt und der auch, glaube ich, in diesem Gespräch, was er gerade geführt hat, sehr gut zum Ausdruck kommt. Ich denke schon, er hat nach wie vor Grund für Zurückhaltung.
Ihm würden in diesem ganzen Konflikt ja auch so ein bisschen die Führungsqualitäten abgesprochen, weil er sich eben nicht klar genug zu Wort meldet, in Europa auch. Können Sie das nachvollziehen, dass die Kommunikation vielleicht einfach nicht so optimal läuft?
Er hat ja im ersten Moment dieses Krieges, Führungsqualitäten in überwältigendem Maße im Grunde genommen gezeigt, indem er den ganzen Bundestag und auch große und weite Teile seiner eigenen Regierung mit dem Ausmaß dessen, was er da angekündigt hatte, Stichwort Zeitenwende, Aufrüstung, 2% Ziel der NATO, 100 Milliarden Sondervermögen, indem er im Grunde genommen fast schon Legislative wie Exekutive für vollendete Tatsachen gestellt hat. Das war ja ein ziemlich großer Paradigmenwechsel für Deutschland. Also von daher, da ist ihm, glaube ich, gerade von entsprechender Seite dieser Vorwurf nicht zu machen. Und ich meine, wenn man jetzt sich, wir reden ja noch nachher über den FDP-Bundesparteitag, aber wenn man sich heute Morgen auch zum Beispiel Herrn Theurer von der FDP anhört, der sagt, er wird auf diesem Parteitag auch Scholz den Rücken stärken, muss zusammenstehen und so weiter, dann sind, glaube ich, die Erosionserscheinungen innerhalb der Koalition oder so nicht so groß, wie wir tatsächlich das vielleicht im ersten Moment als Eindruck haben.
Und wir schauen nach Frankreich an dieser Stelle. Jetzt vor der Schicksalswahl morgen, so sehen es nicht wenige. Frage, die im Raum steht, regiert Mitte-Politiker Macron weiter im Élysée-Palast oder übernimmt die rechte Le Pen? Umfragen im Moment leicht für Macron, aber die große Frage bleibt natürlich, was machen die Unentschlossenen? Also es bleibt nach wie vor ein knappes Rennen für die Stichwahl morgen, das hat manch einer schon gar nicht erwartet. Und deswegen gibt es viel Unruhe in Europa, was Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Kollegen aus Spanien und Portugal sogar dazu bewogen hat, jetzt in einem gemeinsamen Artikel der französischen Presse davor zu warnen, eine Kandidatin der extremen Rechten zu wählen. Der Politikwissenschaftler Sebastian Puschner ist bei mir. Das zeigt ja, wie viel Sorge da mitschwingt, dass es in noch einem europäischen Land die Stimmung komplett kippen könnte. Wie beobachten Sie das Ganze?
Ich fühle mich erinnert an die letzte Wahl, wo ja die Konstellation in der zweiten Runde dann dieselbe war. Wir hatten damals ein Cover am Freitag mit zwei Macron-Gesichtern auf vorne drauf und dazwischen stand, Frankreich hat keine Wahl. Und das ist im Grunde genommen jetzt wieder der Zustand und auch, weil die französische Linke, nicht unähnlich der Deutschen, so zerstritten ist, als dass sie es nicht verhindert hat, dass Marine Le Pen eingezogen ist, weil eben nicht hinter Jean-Luc Mélenchon sich auch Sozialdemokraten, auch Grüne und so weiter versammelt haben. Das hätte ansonsten, so knapp war es ja, gelingen könnten. Dann hätten wir vielleicht jetzt auch nicht auch einen großen Schulterschluss zugunsten von Emmanuel Macron, aber zumindest diese rechtspopulistische Gefahr wäre gebannt. Das ist jetzt nicht so. Ich denke, es wird Macron auch diesmal wieder gewinnen, aber es wird knapper. Und ich falle jetzt auch nicht aus den Wolken, das lehrt uns ja die jüngste Geschichte in Erinnerung an Donald Trump, wenn es doch ganz anders kommt.
Aber ich höre da schon raus, Sie sind auch kein glühender Macron-Anhänger.
Naja, also ich habe einen unterschiedlichen Blick auf ihn. Ich finde schon vieles dessen, was er in Bezug auf Europa angestoßen hat, sympathisch, gut. Und das ist auch erst damit mitunter auch nicht durchgekommen, weil lange aus Deutschland die Unterstützung dafür gefehlt hat. Also dass man sich als Europäische Union wirklich so aufstellt, dass man in die Zukunft investiert, dass man aufhört damit so zu tun, als wären Kredite, als wären Schulden des Teufels. Ich meine, wir sind jetzt in einer wahnsinnig angespannten Situation, Inflation, Krieg, die Transformation, die ansteht. Was anderes sollte denn die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten tun, als massiv in diese Zukunft zu investieren, auch in soziale Sicherheit zu investieren. Und da hat er ganz viel auf den Weg gebracht, angestoßen, auch mit Unterstützung aus Italien, aus Spanien und so, und ist oft am deutschen Widerstand gescheitert. Mhm. Wenn ich aber dann wiederum auf die sozialen Gemengelage auch in Frankreich blicke, die Rentenreform und all das, dann kann ich verstehen, dass sehr viele eben ihn nicht wählen und sich vielleicht auch in der zweiten Runde jetzt schwer damit tun, ihm ihre Stimme zu geben.
Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, hat man keine wirklich andere Wahl. Würde Marine Le Pen da wirklich als Siegerin hervorgehen, wonach es im Moment nicht aussieht, wäre nicht nur für die europäische Politik insgesamt das ein Riesenrückschlag, sondern jetzt auch ganz aktuell im Ukraine-Konflikt. Marine Le Pen, großer Putin-Fan?
Ja, es gab ja diese Szene wohl im TV-Duell zuletzt, in dem sie ihm versucht hat vorzuwerfen, dass er Putin empfangen hat und er dann gesagt hat, naja, ich habe einen Staatsgast empfangen und nicht meinen Banker, so wie sie sozusagen. Putin als Le Pens Banker und ich, das stimmt, genau, was Sie sagen, aber ich glaube, dass ihr das letztendlich doch vielleicht auch mit auch jetzt auf die Füße fällt und letztendlich zu einer Niederlage beitragen wird, aber klar, man darf sich keine Illusionen machen, wenn sie gewinnt, dann gewinnt damit ein Prinzip, was wir auch schon bei Regierungen in Osteuropa sehen, in Ungarn, in Polen, dann wird sozusagen das Gesicht der EU ein anderes sein und dann wird das eine EU werden, die eben so noch sehr viel weniger dem entspricht, was sich viele glühende liberale Europa-Anhänger wünschen.
Vor allem gibt es einen Riss in diese jetzt vermeintlich starke westliche Front, die jetzt zumindest im Ukraine-Krieg mal so einheitlich auftritt.
Ja, und das auf jeden Fall. Also Macron und Scholz sind ja in Pendeldiplomatie anfangs des Krieges, teilweise jetzt auch noch in Telefongesprächen dabei, Gesprächskanäle nach Moskau offen zu halten. Und wie das dann mit einer Marine Le Pen aussehen wird, kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist natürlich genau im Interesse des russischen Staatschefs, wenn sich diese Risse in Europa weiter verbreitern. Da versucht er auch selbst entsprechend tätig zu werden, das zu unterstützen durch Einflussnahme und so weiter. Und ja, wir werden erst morgen Abend wissen, inwieweit das auch im Kreml gefeiert werden wird, was da in Paris entschieden wird.
Und wir schauen auf die Linke jetzt gemeinsam mit Sebastian Puschner vom Freitag. Ein Thema der Woche unter zwei Stichworten: MeToo und Rücktritt. Vorwürfe wegen sexualisierter Gewalt und der Rückzug von Susanne Hennig-Welso als Co-Parteivorsitzende. Janine Wissler macht bis zum Parteitag im Juni jetzt erstmal alleine weiter. Herr Puschner, als stellvertretender Chefredakteur des Freitag, müsste das ein Thema sein, das Sie sehr bewegt?
Das ist natürlich so. Die Linke ist natürlich auch wie die Grünen oder die SPD mit am engsten in unserem Betrachtungsfeld. Und wir begleiten das ja auch schon seit vielen Jahren mit Interviews, mit Kommentaren. Auch in unserer Redaktion zum Beispiel ist die Gemengelage durchaus unterschiedlich. Da kann man kann, glaube ich, in sehr vielen so eher dem linken Segment zugeordneten Institutionen und so weiter genau diese Trennungslinien und diese Schwierigkeiten immer ganz gut erkennen, aber ich glaube, die Linkspartei ist schon führend dabei, zu zeigen, wie man mit ihnen nicht umgeht.
Hm. MeToo und Rücktritt kommen ja jetzt nur drauf auf eine Partei, die es sowieso schon ziemlich schwer hatte, die nur dank dreier Direktmandate überhaupt noch im Bundestag vertreten ist. Die Linken sind krisenerprobt, aber das ist jetzt richtig heftig. Oder woran liegt es, dass es jetzt scheinbar nur noch bergab zu gehen scheint?
Ja, es gibt ja so Versuche, auch von Dietmar Bartsch zum Beispiel her, das so ein bisschen zu relativieren, zu sagen, wir waren schon ganz oft unten, wir sind 2002 aus dem Bundestag geflogen und so weiter. Aber ich glaube auch, das hat eine neue Qualität und die liegt vor allem auch darin begründet, dass damals die Linke ja im Osten noch eine ganz fest etablierte Volkspartei im Grunde genommen war. Und das ist sie heute nicht mehr. Sie hat in all den Bundesländern Sachsen-Anhalt, Sachsen, abgesehen jetzt eben von Thüringen, Prozentzahlen, Wahlergebnisse eingefahren, die so irgendwo um die 10% rumliegen. Und gleichzeitig schwächelt sie im Westen, ist jetzt nach dem Abgang von Oskar Lafontaine in Saarland hochkant aus dem Parlament geflogen. Also die Dimension dieser Krise ist, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr groß und so groß wie vielleicht noch nie. Und sie ist meiner Meinung nach zentral darin begründet, dass in dieser Partei zwei Herzen schlagen, dass die einen in die eine Richtung, die anderen in die andere Richtung wollen und da kein Weg zusammenführt.
Die eine in Richtung Regierung und die anderen nicht?
Ja, das hängt dann da so ein bisschen mit dran, aber ich würde jetzt mal eher, das ist natürlich eine ziemlich grobe Zuordnung, aber es gibt auf der einen Seite ein sehr junges, eher linksliberales, im Zweifel eher urbanes, akademisches Milieu. Viele auch, die in den Großstädten, auch in westdeutschen Großstädten in den vergangenen Jahren eingetreten sind. Die vormaligen Vorsitzenden Rixinger und Kipping haben sich das ja immer zugute gehalten und gesagt, wir sorgen für die Zukunft der Partei dadurch, dass wir dafür sorgen, dass junge Leute eintreten. Und die anderen oft mit eben natürlich Sarah Wagenknecht oder auch Oskar Lafontaine verbundenen Milieus sind eben eher die sagen, wir wollen auf das Soziale, wir wollen auf das Thema Friedenspolitik setzen und wir wollen damit auch gerade die Milieus erreichen, die uns früher gewählt haben, die uns jetzt nicht mehr wählen, die vielleicht nicht ganz so jung sind, die vielleicht nicht unbedingt in der Stadt wohnen und die vielleicht inzwischen auch gar nicht mehr zur Wahl gehen und die müssen wir wieder zurückholen. Und bis jetzt, trotz vieler Versuche, das irgendwie so zusammenzuführen, ist es nicht gelungen.
Dabei könnte die Linke ja eigentlich eine Partei sein, die für viele wählbar wäre. Also das eine Problem ist die grundpazifistische Haltung, die jetzt gerade im Ukraine-Konflikt natürlich ein bisschen schwierig ist. Das andere ist, und das erlebe ich immer in persönlichen Gesprächen wieder, dass wir eigentlich von den Positionen vieles verstehen können. Es sind ja sozusagen die Guten sozial gerecht. Es sollen alle irgendwie genug haben. Aber dann kommen eben solche Forderungen wie in der Vergangenheit, das Grundeinkommen. Da habe ich mich heftigst gestritten, weil ich es einfach nicht für realisierbar halte, finanzierbar halte, wo mir dann direkt unterstellt wird, ich bin bei der FDP, wo wir gleich noch hinkommen. Aber da gibt es ja viele solche Forderungen. Also wenn Sie, mein Eindruck, jetzt so ganz subjektiv ist immer, wenn die sich so ein bisschen mäßigen würden, dann wäre eigentlich alles gut.
Ja, vielleicht ist es ja auch eine gute Sache, solche Entscheidungen jetzt mal auszufechten. Also gerade Grundeinkommen, darüber wird jetzt dann abgestimmt. Die Partei wird darüber abstimmen, ob sie für ein Grundeinkommen eintritt oder nicht. Und ich wage zu prognostizieren, dass vielleicht die Zahl derer, die das auch nicht gut finden, so wie sie nicht gut finden, vielleicht aus anderen Gründen, aber dass die doch schon ein bisschen Oberhand hat und sich durchsetzen wird. Aber man weiß es nicht. Also das ist jetzt auch die Frage bei der Bestimmung eines neuen Vorstands, die ansteht. So, wagt die Linke auch die Urwahl? Lässt sie die Basis entscheiden, wer die Partei führen soll? Ich bin immer, wenn dann Skepsis in Bezug auf so eine Lösung formuliert wird, ein bisschen überrascht, weil ja, warum denn nicht? Also die SPD hat es getan, sogar die CDU hat es letztens getan. Warum sollte die Linke nicht auch in dieser Frage die Basis sprechen lassen?
Aber mit welchen Gesichtern denn bloß?
Ja, ich bin doch immer wieder überrascht. Es taucht doch das ein oder andere wieder auf. Also wenn Sie mich jetzt fragen, wer könnte jetzt da noch frisch vorne Die Linke führen demnächst, dann kommt mir vor allem ein Name in den Sinn, und das ist der Jan Cortes, also parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag. Kann reden, wenn er im Plenum steht im Parlament, das ist eigentlich immer durchaus sehens- und hörenswert. Hat auch diesen Fokus auf gerade sozialpolitische, verteilungspolitische Fragen, ist aber auch in anderer Hinsicht jetzt nicht ganz, also es vermittelbar in viele Richtungen. Es hat eine gewisse Glaubwürdigkeit, weil er in Bitterfeld gerade auch in einem Wahlkreis tätig ist, wo viel so einer alten Kernklientel der Linken auch anzutreffen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auf ihn rausläuft und dass er vielleicht am ehesten noch derjenige sein könnte, der diese Partei vor dem Untergang rettet und so ein bisschen die Lager zusammenführt. Aber das ist eine große Herausforderung.
Stell dir vor, es ist FDP-Parteitag und beinahe hätte es keiner mitgekriegt. Damit das nicht passiert, schauen wir jetzt genau hin mit dem Politikwissenschaftler und Ökonom Sebastian Puschner vom Freitag. Herr Puschner, ich habe das jetzt auch deshalb so angetextet, weil es mir gestern mit Blick auf diese Sendung dann und den Tag so ging, ach Mensch, FDP-Parteitag, stimmt ja, hat man sonst im Vorfeld irgendwie über Parteitage doch immer ewig geredet, geht jetzt im Ukraine-Krieg auch so ein bisschen unter. Was fällt Ihnen aktuell zur FDP ein?
Dass es mir ganz genauso ging. Also mir ging es genau wie Ihnen. Ich habe gedacht, ach stimmt, ja genau, da ist ja ein Bundesparteitag. Und dann hat man vielleicht noch mitgekriegt, dass Christian Lindner einen positiven Corona-Test in den USA hatte und von dort aus zugeschaltet werden musste zum Parteitag. Mir fällt spontan ein, dass es ja doch vom Start weg ganz smart für die FDP lief in dieser Ampelkoalition, würde ich sagen.
In der Tat, aber jetzt sind wir bei Stichwort zugeschaltet bei Ann-Kathrin Büsker, die ist nämlich vor Ort beim Parteitag, der um 11 Uhr begonnen hat. Hallo Ann-Kathrin.
Hallo, und ich habe den Parteitag natürlich auf dem Schirm gehabt.
Natürlich, und auch den Vorsitzenden Christian Lindner, Herr Puschner hat ihn angesprochen, der eben nur digital das Ganze erleben darf aus der Ferne. Der sitzt mit Corona in Washington fest im Rahmen der Frühjahrestagung von IWF und Weltbank, hat sich aber bereits ausführlich zu Wort gemeldet.
Ja, in der Tat, solide 38 Minuten etwa hat er eben gesprochen, sich zugeschaltet, seinen Rechenschaftsbericht als Vorsitzender abgelegt. Zugeschaltet wahrscheinlich aus dem Hotelzimmer. Im Hintergrund sah man so eine Wand, die teilweise mit Holz vertäfelt war. Und Lindner sah ehrlicherweise nicht wirklich gut aus. Die Augen gerötet, das Gesicht von Schweiß bedeckt. Also der machte keinen fitten Eindruck. Er hat eben auch Corona. Und er hat seine Rede dann entsprechend auch begonnen mit einem Exkurs in Sachen Pandemie. Hat nochmal gesagt, die Pandemie ist nicht vorbei. Zeuge Christian Lindner. Also er ist das lebende Beispiel dafür. Er hat dann aber auch nochmal betont, dass die Pandemie jetzt eben einen anderen Charakter bekommen hat und hat dann entsprechend auch nochmal den Kurs der FDP in dieser Hinsicht verteidigt. Dann natürlich großes Thema die aktuelle Lage, Stichwort russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine. Da hat sich Lindner nochmal ausführlich zu positioniert und nochmal auch unterstrichen, dass Russland diesen Krieg einfach nicht gewinnen darf, dass die Ukraine ihn nicht verlieren darf und dass man entsprechend Hilfe leisten muss, auch aus Europa, auch aus Deutschland.
Ging es auch nochmal um die Finanzpolitik? Ich meine, selbst der Ukraine-Krieg hat da ja schon einiges durcheinander geworfen. Eigentlich das Thema der FDP, aber so ganz den Plan einhalten, was eigentlich geplant war ursprünglich, kann man ja nun nicht mehr.
Naja, das konnte man ja schon vorher nicht mehr angesichts der Corona-Pandemie.
Und dem Klima.
Genau, also die 30 Milliarden, die man da in den Klima- und Transformationsfonds schon entsprechend gerückt hat, direkt zu Beginn der Legislaturperiode, das ist natürlich ein Problem für die FDP, die ja sich als solider Haushälter immer wieder hinstellt. Und gerade Lindner muss da jetzt einfach das Geld mit sehr vollen Händen ausgeben. Auch die Entlastungspakete, die die Bundesregierung ja schon auf den Weg gebracht hat, das haut ordentlich ins Kontor. Aber die Argumentation der FDP ist eben, im Moment geht's nicht anders. Wir sind in einer Krisensituation und da muss man dann eben auch mal mehr Geld ausgeben. Und genau dafür ist es ja eben möglich, auch die Schuldenbremse temporär in Krisenzeiten auszusetzen. Und das ist im Moment die Argumentationslinie der FDP.
Hallo Frau Büsker, mich würde interessieren, gibt es eigentlich innerhalb der FDP irgendwelche, sag mal, wirklich wahrnehmbaren kritischen Stimmen in Bezug darauf? Gibt es noch Leute, die sagen, nee, also wir müssen jetzt mal hier die Ausgaben tight halten und nicht hier neue Schulden machen? Wo stehen wir denn da?
Naja, also dass das der FDP nicht gefällt und auch dem Wählerinnenmilieu der FDP nicht gefällt, das ist sehr offensichtlich. Und da ist die Partei im Moment in einem Spannungsverhältnis. Aber was ist die Alternative? Also wir sind nun mal im Moment in einem Krieg. Wir stehen mit einem Mit einer Bundeswehr auch da, die am Rande der Möglichkeiten steht, die einfach über die vergangenen Jahre runtergewirtschaftet wurde, nicht angemessen ausgestattet wurde und entsprechend jetzt das Sondervermögen entspricht ja auch dem, was immer FDP-Parteilinie war, dass die Bundeswehr angemessen ausgerüstet werden muss. Insofern, ja, das ist schwierig. Ich habe hier ehrlich gesagt noch niemanden gehört, der offen sagen würde, nein, das können wir so nicht machen, weil wie gesagt, was ist die Alternative?
Ann-Kathrin Büsker, bis hierhin erstmal vielen Dank. Ja, Sebastian Puschner, Sie haben es vorhin gesagt, in die Ampelregierung ist die FDP ganz smart, so haben Sie es ausgedrückt, gestartet. Jetzt ist sie seit 4 Monaten im Amt. Oft wurde thematisiert, der kleinste Partner meldet sich lautstark zu Wort und hat sich vor allem in der Corona-Pandemie für die anderen nicht immer gewollt, stark eingemischt und auch durchgesetzt. In den Umfragen aktuell spiegelt sich das nicht so wider, das finden die BürgerInnen nicht so toll, verliert sie gerade an Zustimmung. Wie nehmen Sie die jetzt so aktuell nach diesen 4 Monaten wahr?
Ja, ich glaube, Umfragen zu so einem Zeitpunkt in der Legislatur, die kann man durchaus auch mal so ein bisschen vernachlässigen. Klar, ich meine, stehen 2 Landtagswahlen jetzt an, im Herbst dann noch eine 3. Die sind für die FDP ziemlich, ziemlich entscheidend, weil ja 2 Regierungsbeteiligungen auf dem Spiel stehen in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein. Aber ich nehme sie nach wie vor doch auch als sehr stabil wahr, als sehr, sagen wir mal, pragmatisch und oftmals ja tatsächlich überhaupt nicht mit irgendwelchen alternativen Möglichkeiten ausgestattet. Also Christian Lindner muss Kredite aufnehmen, Christian Lindner muss jetzt sozusagen ein Finanzminister sein, der nicht eben spart. Aber was mir vor allem eingangs der Legislaturperiode aufgefallen ist und was vielleicht auch ja noch eine größere Rolle spielen wird, ist diese Rolle als gesellschaftspolitischer Impulsgeber. Ja, also ne, 219a hat man schnell abgeräumt, ist glaube ich auch für eine ganz große Mehrheit in diesem Land eine gute Nachricht eben gewesen, die positiv aufgenommen wurde und dafür zeichnet ja der Justizminister verantwortlich, Marco Buschmann. Und was ich mal sehr interessant finde immer auch, ist sein Ansatz, dieses Wahlverwandtschaftsmodell zu etablieren in Deutschland. Also nicht, dass wir nicht mehr nur eine Ehe zwischen Mann und Frau oder zwischen auch gleichgeschlechtlichen Partnern privilegieren, sondern dass wir auch Lebenspartnerschaften, vielleicht zwischen 2 Witwen, die auch in der WG ziehen, auf ihre letzten Jahre rechtliche Vorteile einräumen.
Das ist Teil dieser großen Familienreform.
Genau, und solche Impulse, glaube ich, für die ist die FDP gut, für die steht sie bis jetzt auch glaubwürdig ein und die hat auch, glaube ich, die sind überfällig nach 16 Jahren CDU-CSU-Regierung und die treffen auch auf viel Zustimmung der Bevölkerung, würde ich sagen.
Ja, und damit ist diese Mittagsstunde mit Sebastian Puschner vom Freitag auch schon wieder zu Ende. Fliegt vorbei, oder ich sage das immer.
Ja.
Wer hier regelmäßig hört, sagt das, sagt die Frau immer. Ist aber auch wirklich so. Was haben Sie noch vor heute?
Ich habe keine allzu großen Pläne. Vielleicht fahre ich ein bisschen raus aufs Land, treffe noch einen alten Freund. Aber bin gesegnet mit nicht allzu vielen Terminen. Das ist ja ganz nett. Und wenn ich hier so rausgucke, bestes Wetter, keine Jacke dabei.
Ja,
ich freue mich.
Politik mal ein bisschen ausblenden für einen Moment.
Ja, vielleicht noch ein bisschen Zeitung lesen.
Vielen Dank fürs Kommen.
Danke, dass ich hier sein durfte.